Heute lese ich euch etwas vor aus den Sommerregentänzen, Geschichten der schillernden Jahreszeit. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die, wie der Titel schon sagt, sich mit dem Sommer als Thema beschäftigen. Wurde herausgegeben von der Cinnamon Society. Das ist ein gemeinnütziger Verein, was bedeutet, dass alle Einnahmen der Bücher einem guten Zweck zugutekommen. Also mit dem Kauf eines solchen Buches tut ihr sogar noch was Gutes. Ich lese euch heute das Kapitel vor, das ich für dieses Buch geschrieben habe. Ich bin übrigens in Gesellschaft von 19 weiteren Autorinnen, die auch ganz tolle Geschichten geschrieben haben aus den unterschiedlichsten Genres. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was die Heidi so zu sagen hat. Scoop, die brandheiße Story. Ein Blick in den Badezimmerspiegel offenbart gnadenlos Sonjas dunkle Augenringe. Ihre grünen Pupillen flackerten nervös hin und her. Trotz mehrerer Versuche, es zu bändigen, stand ihr brünettes Haar in krausen Locken vom Kopf, als hätte sie vor wenigen Minuten in eine Steckdose gegriffen. Was früher einmal als Out-of-Bed-Look durchgegangen wäre, sah heute eher peinlich aus. Da half auch die ockergelbe, frisch gebügelte Businessbluse nichts. Warum bist du eigentlich so unruhig? Giftete sie ihr Spiegelbild an. Es ist nur ein Interview, wie du es schon dutzendfach geführt hast. Du bist eine renommierte Journalistin, die für ihre Reportagen mehrfach ausgezeichnet wurde. Also reiß dich zusammen! Monatelang hatte sie auf diesen Termin hingearbeitet. Ihr Gesprächspartner war definitiv kein einfacher Fall. Früher konnte er es in diesen Breitengraden nicht einrichten, hatte er ihr gesagt. Den vorgeschlagenen Treffpunkt im Park hätte sie noch vor wenigen Jahren als seltsam empfunden. Er hätte sie an eine Szene aus einem Spionage-Thriller erinnert, in deren Verlauf heimlich ein Kuvert an einen zeitungslesenden Mann im Zweireiher übergeben wird. Seit Corona hatte sie sich allerdings daran gewöhnt, ihre Gespräche im Freien zu führen. Dieses Mal war jedoch die große Frage, würde er tatsächlich kommen? Sonja jedenfalls war pünktlich am vereinbarten Treffpunkt und wartete auf einer Bank am Rande des Parks, von der aus sie alles gut im Blick hatte. Zwei Mütter schoben miteinander ins Gespräch vertieft, ihre Kinderwagen vor sich her. Ein Jogger mit verbissenem Gesichtsausdruck drehte seine Runden. Eine Frau im Blazer, die im Schneidersitz unter einem Ahorn saß, sezierte mit spitzen Fingern ihr Mittagsbrötchen. Plötzlich raschelte es in den Bäumen hinter Sonja. Als ein warmer Hauch ihre Wangen streichelte, erkannte sie ihn. Herr Mommers, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich da sein werde, antwortete er. Wir müssen uns allerdings beeilen. Im Nordosten braut sich etwas zusammen. Also lassen Sie uns besser gleich beginnen. Sonjas Puls schoss bei seiner direkten Ansage in die Höhe und sie spürte einen Anflug von Panik aufsteigen. Die sorgfältig zusammengestellten Notizen rutschten ihr nach einer ungeschickten Bewegung aus dem Schoß und segelten zu Boden. Als sie sich hinabbeugte, um die Blätter aufzuheben, wurden sie von einer Windböe erfasst und flogen in alle Richtungen davon. Ich denke, das ist ein Zeichen, sagte Herr Mommers. Lassen Sie uns ein freies Gespräch führen. Ich passe ohnehin in kein Konzept. Sonja seufzte. Na, das fängt ja gut an. Sie schaute ihren Notizen hinterher, die sich langsam über das Gras verteilten, und versuchte, sich zu konzentrieren. Dann nahm sie ihr Diktaphon zur Hand und schaltete es ein. In Ordnung. Wie darf ich Sie meinen Lesern vorstellen? Er lachte laut auf, vielleicht ein bisschen zu laut. Schreiben Sie groß, schlank, braun gebrannt und gut aussehend. Nein, Scherz beiseite. Ich war einmal Everybody's Darling, wenn Sie so wollen, beliebt von Alaska bis Australien, ein gern gesehener Gast auf jeder Party, perfekt, um einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Ohne mich beginnt kaum eine Hochzeit. Ich bin so etwas wie der gute Laune Garant, die Versicherung auf glückliche Momente. Herr Mommers schwieg. Da sie wenig Zeit hatte, stellte Sonja direkt die nächste Frage und blickte dabei auf den Weg vor ihnen. Wann ist Ihrer Meinung nach die Stimmung gegen Sie gekippt? Ich denke nicht, dass man das so sagen kann. Ganz im Gegenteil. Bei vielen bin ich noch heute sehr beliebt. Überall dort, wo meine Probleme nicht so deutlich zutage treten oder mit viel Geld kaschiert werden können. Vor allem die Gedankenlosen und die Nihilisten, die partout keine Zusammenhänge erkennen wollen, lieben mich noch immer. Viele Menschen setzen sich gar nicht erst mit mir auseinander, weil sie andere Sorgen haben. Aber es gibt auch diejenigen, die erkennen, was mit mir los ist und versuchen mir zu helfen, indem sie gegensteuern. Das verstehe ich nicht. Hilft man ihnen denn, indem man sich von ihnen abwendet? Fragte Sonja nach. Ach, Kindchen, wenn das so einfach wäre, antwortete Herr Mummers. Es ist ja nicht so, dass man sich einfach von mir trennen kann. Ich habe mich auf sehr subtile Weise in das Leben vieler Menschen eingeschlichen, so dass ich daraus nicht mehr wegzudenken bin. Das ist gerade mein Erfolgskonzept. Ich bin unausweichlich. Sonja fröstelte. Dieser Typ war wirklich eine besondere Nummer. Ihre Informanten hatten sie vorgewarnt. Er sei sehr schwer zu greifen und dabei ungemein von sich überzeugt, hieß es. Inzwischen hielt sie das für eine maßlose Untertreibung. Mommers war arrogant. Wie kam er dazu, sie Kindchen zu nennen, wie eine Schülerin bei der Reifeprüfung? Sie musste mit ihm offenbar anders umgehen, damit er sie ernst nahm. Sie sagten gerade, dass es Menschen gibt, die realisieren, was mit ihnen los ist. Was genau ist denn mit ihnen los? Kaum hatte sie die Frage ausgesprochen, da schien die Luft um sie herum zu flirren. Ihr brach kalter Schweiß aus. Woher kam diese körperliche Reaktion? Sie begriff, dass nur Momas die Ursache dafür sein konnte. Seine Nähe war ihr mit einem Mal unangenehm. Herr Momas, haben Sie meine Frage verstanden? Aber natürlich, ich denke darüber nach, wie ich es Ihnen erklären kann. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich eine Szene beschreibe, die verdeutlicht, was auf dem Spiel steht. Sonja beugte sich erwartungsvoll der Sonne entgegen und hörte aufmerksam zu. Die Szene, die Herr Mommers beschrieb, entführte sie in die Wildnis Ostafrikas. Er sprach von einem zusammenhängenden Nationalparkgebiet an der Grenze zwischen Kenia und Tansania, in dem sich die Masai Mara und die Serengeti begegneten. In dieser Savannenlandschaft, die von isoliert stehenden Schirmakazien bewachsen wird, finden zahlreiche Tierarten einzigartige Bedingungen vor. Hier wiederholt sich alljährlich ein besonderes Schauspiel, eine Massenbewegung von Gnus und Zebras. Es sind nicht Hunderte, nicht Tausende, nein, Millionen von Tieren. Man nennt es die große Migration. Der Dirigent dieses fein orchestrierten Kreislaufs ist der Regen. Er gibt vor, wo grüne Wiesen entstehen, an denen sich die Herden satt essen und ihre Jungtiere aufpäppeln können. Die Tiere folgen dem Regen und mit ihm ihrer Nahrungsquelle. In den Morgen- und Abendstunden kann man beobachten, wie sich Wildkatzen an die Herden heranpirschen, in der Hoffnung auf leichte Beute. So ist auch ihr Überleben gesichert. Besonders spektakulär sind die Verhältnisse an den Flüssen, wie dem Mara, den die Huftiere durchqueren müssen. Dabei werden einzelne Tiere von Krokodilen überwältigt, die geduldig auf eine Mahlzeit warten. Wer diese dramatischen Szenen einmal im Leben gesehen hat, vergisst sie nie wieder. Eine Fahrt mit dem Geländewagen durch die schier endlosen goldgelben Weiten auf den Spuren von Löwen, Leoparden und Geparden lässt einen daran glauben, dass dieses Stück Erde einem perfekten Plan folgt. Herr Mommers machte eine Pause, bevor er weitersprach. Dieses Paradies ist in Gefahr, denn für die Tiere ist der Regen unplanbar geworden. Die Migration wird zur Trockenfalle, denn nicht nur die Wildtiere, sondern auch die Nutztiere und die Saat der ringsum lebenden Menschen zum Opfer fallen. Die Migration ist nur eine von vielen sensiblen Kreisläufen auf diesem Planeten. Wenn sie aus den Fugen geraten, leiden Mensch und Tier. Verstehen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Schloss er. Sonja brauchte eine Weile, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Sie war hin und her gerissen zwischen der Vorstellung eines afrikanischen Sonnenuntergangs in der Savanne und dem entsetzlichen Leid der Kreaturen, die auf den Regen warteten, der nicht mehr kam. Das klingt für mich, als wären Sie Ihrer Situation hilflos ausgeliefert, sagte sie schließlich. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Allerdings sind die Ausschläge nach oben und unten extremer als bisher. Nicht nur ich muss lernen, damit klarzukommen, sondern auch alle, die mit mir zu tun haben. Was müsste denn passieren, damit sich Ihre Situation verbessert? Fragte Sonja. Das ist der Grund, warum ich heute mit Ihnen spreche. Ich sagte ja bereits, dass es Menschen gibt, die mein Dilemma erkennen. Es sind allerdings noch nicht genug, um die kritische Masse für eine Revolution zu erreichen. Ich fürchte, wir brauchen genau das und Sie können mir dabei helfen. Sonja verschlug es den Atem. Dieser Momers war größenwahnsinnig. Sie konnte doch nicht im renommierten Spekulo zu einer Revolution aufrufen. Andererseits hatte sie genau aus diesem Grund dieses Gespräch unbedingt gewollt und dabei ihren Job aufs Spiel gesetzt. Diese Story sollte ihr Scoop werden. Also bohrte sie weiter. Wie müsste diese Revolution ihrer Meinung nach aussehen? Eine Massenbewegung, die im Wesentlichen von jungen Menschen gezündet wird, da für sie deutlich mehr auf dem Spiel steht als ihr Sommerurlaub. Das Problem ist, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Wenn nicht rasch gehandelt wird, werde ich mich nicht mehr beherrschen können. Dann findet auf der Erde der Wechsel zur Heißzeit statt. Herr Mummers, in ungemütlich sozusagen. Das heißt, dass wir in erster Linie aufklären müssen. So verstehe ich zumindest meine Rolle als Journalistin, hakte Sonja nach. Die Tage der Information sind vorbei. Diese Taktik habe ich seit den 70er Jahren ausprobiert. Sie funktioniert nicht, weil Menschen Fakten so lange ignorieren, bis sie selbst betroffen sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte hier keinesfalls zur Hysterie aufrufen. Wir müssen es intelligent anstellen. Wir müssen dem Wissen, das bereits vorhanden ist, Taten folgen lassen, neue Möglichkeiten schaffen. Herr Mummers, ich verstehe Ihre Verzweiflung, aber mir will nicht einleuchten, wie wir Menschen dazu bringen können, von heute auf morgen ihre ausgetretenen Pfade zu verlassen. Liebgewonnene Lebensumstände gibt man nicht einfach auf. Alternative Prozesse brauchen Jahrzehnte, um sich zu etablieren. Sonjas Stimme begann sich zu überschlagen. Sie verlor die Fassung. Steter Tropfen höhlt den Stein, Sonja. Ich habe Sie ausgewählt, weil ich weiß, dass Sie eine Kämpferin sind. Ihre Stimme hat Gewicht. Wenn Sie für meine Sache streiten, werden andere Ihrem Beispiel folgen. Dann geraten die Dinge in Bewegung. Vertrauen Sie mir und vertrauen Sie sich. Der Himmel hatte sich schlagartig verdunkelt und ein tosender Wind wirbelte Sonjas Locken durcheinander. Sie spürte eine Hand auf ihrer Schulter, dann wurde ihr schwarz vor Augen. Als sie wieder zu sich kam, lag sie im Kurheim in ihrem Zimmer auf dem Bett. »Habe ich das etwa alles nur geträumt?«, fragte sie sich. Dann drang langsam die Stimme von Bettina, der Pflegerin, zu ihr durch. »Ich hoffe, du fühlst dich besser, Sonja. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht, einfach wegzulaufen?« Bettina musterte sie mit strengem Blick. »Ich kann dich ja verstehen. Wegen deines Ausrasters in der Redaktion bist du hier seit Wochen zur Ruhe, verdammt. Aber einfach loszuziehen, ohne einem von uns Bescheid zu sagen, war keine sonderlich intelligente Aktion. Glücklicherweise hat Pfleger Sven dich gesehen, als du gegangen bist, sonst hätten wir dich nicht so schnell gefunden. Was hast du im Park gemacht?« Das Interview mit Mummers war der Grund gewesen, warum sie mit ihrem Chefredakteur aneinander geraten und hier gelandet war. Er hatte das alles für Hirngespinste gehalten, hatte darauf bestanden, dass sie sich, wie er es nannte, eine Auszeit nahm, damit sie den Redaktionsstress eine Weile hinter sich lassen könne. Niemand wollte sie verstehen. Nun hatte sie die Chance ihres Lebens verpatzt, mit der Quelle selbst zu sprechen, die ihr die Zusammenhänge hätte erklären können. Noch bevor sie alles erfahren hatte, war sie vor Aufregung kollabiert. Tränen rannen über ihre Wangen. Verzweifelt fiel sie zurück auf ihr Bett. Als Sonja wieder aufwachte, sah sie erste Sonnenstrahlen durch den Vorhang blinzeln. Sie schlüpfte in ihrem Morgenmantel, würdigte den Spiegel keines Blickes und ging hinunter zum Frühstücksraum. Dort traf sie auf Sven, dem sie es verdankte, dass er sich gestern im Unwetter nicht den Tod geholt hatte. Peinlich berührt presste sie ein »Guten Morgen« durch die Zähne. »Hey Sonja, gut, dich so frisch zu sehen!« Sven zwinkerte ihr zu und stellte ein Tablett mit Brötchen, Marmelade und Margarine vor ihr ab, dazu einen riesigen Pott Kaffee. Nach dem Frühstück fühlte sie sich gestärkt. Bevor sie jedoch einen Plan für den Tag schmieden konnte, setzte sich Sven zu ihr an den Tisch. »Sonja, willst du darüber reden, was gestern los war? Als ich dich auf der Parkbank fand, hast du ausgesehen, als wärst du einem Geist begegnet.« Sonja studierte verlegen ihre Fingernägel, während sie überlegte, was sie antworten sollte. Sven hatte ebenso wenig Grund, ihr zu glauben, welchen Gesprächspartner sie getroffen hatte, wie ihr Chefredakteur. Also ging es hier nur darum, schuldbewusst zu Kreuze zu kriechen, weil sie sich ohne ein Wort entfernt und sich damit in Schwierigkeiten gebracht hatte. Als sie sich die Szene aus dem Park wieder ins Gedächtnis rief, schoss ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. »Mein Diktiergerät!« Das hatte sie völlig vergessen. Wenn es noch da war, würde es beweisen, dass sie sich das alles nicht eingebildet hatte. Sie musste so schnell wie möglich zurück in den Park, um es zu suchen. »Sven, hör zu, es ist mir super unangenehm, dass ich mich so egoistisch verhalten habe. Ich wollte einfach ein bisschen frische Luft schnappen.« »Mit Notizen unter dem Arm und deinem Diktaphon in der Hand?« Sven klang in ihren Ohren nicht vorwurfsvoll, sondern neugierig. Sonja blies mit einem langen, zischenden Geräusch die Luft aus ihrer Lunge. »Scheiße. Hör zu, Sven, ich bin seit langer Zeit einer im wahrsten Sinne des Wortes brandheißen Story auf der Spur. Niemand glaubt mir, dass ich es schaffen kann. Mein Chef hält mich sogar für so durchgeknallt, dass er diesen Aufenthalt hier für mich arrangiert hat. Aber ich habe Herrn Mummers wirklich getroffen.« Wer immer das ist, wenn du recht hast, sollte euer Gespräch aufgezeichnet sein, oder nicht? Deine Notizen waren nicht mehr da, aber das Diktiergerät lag direkt neben dir. Ich hab's mitgenommen. Sonja musste sich beherrschen, um Sven nicht hier im Speisesaal um den Hals zu fallen. Er versprach ihr, nach dem Ende seiner Schicht direkt auf ihr Zimmer zu kommen. So nervös, zu nervös, um sich mit etwas Sinnvollem zu beschäftigen, lief Sonja ständig auf und ab. Selbst ihre Playlist, die normalerweise ein Garant für Ablenkung war, half nicht. Kurz bevor sie es nicht mehr aushielt, klopfte es leise an ihrer Tür. Sven machte ein Gesicht, als wäre er Sherlock Holmes persönlich. Sie grapschte das Diktaphon aus seinen Händen und spielte die Aufnahme an einer beliebigen Stelle ab. Beide schauten erwartungsvoll auf das kleine graue Stück Elektronik. Zunächst hörte man nur den Sturm. Sonja fluchte leise. Die Aufnahme war nutzlos. Sie sah Svens skeptischen Blick und hoffte, dass er nicht wie alle anderen war. »Verdammt nochmal, ich bin keine überarbeitete Journalistin, die sich ihren Interviewpartner einbildet.« Mit einem Mal konnte man bei genauem Hinhören in der Aufnahme eine Männerstimme erkennen, die den Wirbelwind zu übertönen versuchte. Herr Momas hatte, obwohl sie bereits das Bewusstsein verloren hatte, eine ganze Weile weitergesprochen, wohl in der Hoffnung, sie würde die Aufnahme später anhören. »Vertrauen Sie mir und vertrauen Sie sich, dann können wir viel erreichen. Ich denke an parlamentarische Beteiligung der Jugend. Wir brauchen staatliche Förderprogramme in nennenswertem Umfang für Nachhaltigkeitsprojekte, allem voran für erneuerbare Energien. Die Menschen müssen ihre Formen des Zusammenlebens überdenken. Der Community-Ansatz mit gemeinsamen Wohn- und Arbeitsstrukturen im naturnahen Umfeld wird immer wichtiger werden. Mehr Generationenhäuser sowieso. Sonja, ich weiß, dass ich Ihnen viel zumute, aber Sie schaffen das. Ich muss jetzt verschwinden.« Nachdem die Aufnahme geendet hatte, starrten beide für eine Weile wortlos auf das Gerät. Sven fand seine Sprache als erster wieder. »Wer, sagtest du, war dein Gesprächspartner?« »Herr Mummers, ein irrer Typ. Man fühlt ihn eher, als dass man ihn sieht.« »Ist das ein Anagramm oder sowas?« wollte Sven wissen. »Du bist sehr viel scharfsinniger als ich, Sven. Sein Name ist doppeldeutig. Mummers lässt sich mit dem Wort Mutter übersetzen, so wie Mutter Erde. Es ist aber tatsächlich auch ein Anagramm. Wenn du die Buchstaben neu sortierst, landest du bei dem Wort Sommer. Ich habe deutlich länger gebraucht als du, um draufzukommen.« Sonja strahlte über das ganze Gesicht. Sie ballte die Hände zu Fäusten, streckte die Arme nach oben und schaute Sven in dieser Siegerpose keck in die Augen. »Mit der Aufnahme werde ich nun auch meinen Chefredakteur überzeugen können.« Dann fügte sie hinzu: »Danke, dass du mich von der Bank gepflückt und meine Elektronik gerettet hast.« »Gern geschehen. Ich vermute, du verlässt uns jetzt, oder?« »Ich denke schon.« Als Sonja die okergelbe Bluse in ihren Kopf verpackte, musste sie lächeln. Das Kurheim verließ sie mit entschlossenen Schritten, ohne sich noch einmal umzusehen. Ihre Mission war eindeutig. Sie musste den Sommer und mit ihm das Klima retten. Ja, das ist das Ende meiner Geschichte. Ihr findet in diesem Buch neben anderen Geschichten im Übrigen auch die Playlist, von der hier die Rede war, und ganz viele sommerliche Rezepte. Also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht und wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre.